Als er mich dann eingeladen hat, so hier bei euch zu sein und euch mit einer Predigt zu dienen, habe ich hin und her überlegt, was könnten die Zürcher so brauchen, gell? Dann ist mir gerade das 6. Gebot eingefallen, du sollst nicht töten. Und tatsächlich ist das für heute der ganze Predigttext, die 4 Worte, du sollst nicht töten. Und vielleicht geht's dir ja, wenn du das so hörst, wie mir, ist ja völlig klar. Warum muss man denn darüber noch reden? Es ist ja völlig klar, dass Töten nicht geht. Aber tatsächlich ist es so, dass ein Blick in unsere Welt uns zeigt, dass es offensichtlich überhaupt nicht klar ist. Du sollst nicht töten, das ist alles andere als klar, wenn wir mit über 30 bewaffneten Kriegen und Konflikten auf 5 Kontinenten zu tun haben. Wenn wir von über 200.000 Opfern kriegerischer Handlungen pro Jahr reden müssen. Wenn wir darüber sprechen müssen, dass pro Jahr weltweit um die 50 Millionen Kinder noch vor dem Moment, wo sie das Licht der Welt erblickt haben, umgebracht werden. Und abgetrieben werden. 50 Millionen pro Jahr. Ganz konservative Schätzungen gehen davon aus, dass 50 Millionen die Zahl der Todesopfer des Zweiten Weltkrieges war. Gesamthaft. Und wir reden über 50 Millionen pro Jahr. Wenn man sich diese Zahlen vor Augen führt, merkt man, du sollst nicht töten, scheint ein ziemlich aktuelles Gebot zu sein. So hat es Gott niedergeschrieben im 2. Mose Kapitel 20, Vers 13. Du sollst nicht töten. Offensichtlich ist dieses Gebot aktueller denn je. Julius Steinberg, er ist Dozent an einer deutschen Fakultät. Er liest die 10 Gebote aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 20, folgendermaßen. Und er sagt, es ist so, als würde Gott Schutzringe um das Leben bauen. Und er sagt, und diese Schutzringe sind immer aufwärts gerichtet, also in der Beziehung zu Gott und die Beziehung zu den Menschen. Es gibt also diese Schutzringe um das Leben. Der erste Ring nennt er, das ist der Ring der Familie. Vater und Mutter ehren und nicht Ehe brechen. Der engste Ring, die Familie wird geschützt. Der zweite Ring um das Leben ist nach oben hin, also in die Gottesbeziehung, auf die Gottesbeziehung ausgerichtet, den Sabbat halten und in die menschliche Beziehung hinein nicht stehlen. Der dritte Ring nennt er, das ist der Ring der Beziehungen, die werden geschützt. Und der vierte Ring, das ist der Ring meiner Einstellung. Wenn man die 10 Gebote so betrachtet, dass Gott Schutzringe um das Leben legt, dann muss man eigentlich sagen, dass unser Gebot von heute Morgen gerade im Zentrum steht. Du sollst nicht töten. So allgemein, so grundsätzlich will Gott das Leben schützen. Du sollst nicht töten. Wenn Gott sagt, das Leben muss geschützt werden, dann sagt er auch gleichzeitig damit, dass das Leben wertvoll ist. Nur etwas, was wertvoll ist, hat Schutz verdient. Und da haben wir als Christen das Christentum eine geniale Antwort auf den Wert des Menschen. Nicht der Humanismus, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt und seinen Wert von seiner Bildung und seinem Denkvermögen abhängig macht, kann eine Antwort auf diese Frage geben. Und auch nicht der Marxismus in allen seinen Ausprägungen, die es so gibt, der den Wert des Menschen davon abhängig macht, wie viel Wert er für die Gesellschaft und für das Allgemeinwohl hat, kann eine Antwort auf den Wert des Lebens geben. Niemand. Wert muss immer von außen kommen. Wir können nicht anders leben. Wir haben im Zweiten Weltkrieg fatale Beispiele dafür, was passiert, wenn der Wert des Menschen von Gott abgekoppelt wird. dann müssen wir sehen, was passiert ist, wo man ganz konsequent gesagt hat, und dieser Begriff stammt aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die Nazis den Begriff des unwerten Lebens erfunden haben und gesagt haben, das ist Leben, das es nicht wert ist, geschützt zu werden. Und so hat man die Konsequenz gezogen und viele Menschen, die nicht mehr für die Gesellschaft von Nutzen waren, ausradiert, regelrecht umgebracht. Im Psalm 49, Vers 9 sagt Gott über das Leben des Menschen Folgendes. Denn ein Menschenleben kann man nicht mit Gold aufwiegen. Aller Reichtum dieser Welt wäre noch zu wenig. Das Leben muss geschützt werden, weil es wertvoll ist. Und von der Bibel her müssen wir zwei Antworten geben auf den Wert des Menschen. Woher der Wert kommt, woher dein Wert ganz persönlich kommt. Die erste Antwort ist, du bist wertvoll, weil du von Gott würdevoll erschaffen wurdest. 1. Mose Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott schafft den Menschen in seinem Bild, nach seinem Ebenbild. Und der alttestamentliche Gedanke, der dahinter steht, ist der von einem Standbild eines Königs. Damals war das so, wenn ein Herrscher eine Eroberung durchgeführt hat, dann hat er in dem besiegten Land sozusagen verschiedene Standbilder von sich aufgestellt. Dass jeder, der da durchläuft und so eine Statue von dem König sieht, sagt, aha, das ist unser Herrscher, er ist hier der König, er hat das Sagen, er ist im Regiment, alles klar. Und wenn in der Bibel steht, hier im ersten Buch Mose, von der Erschaffung des Menschen nach dem Bild Gottes, dann bedeutet das, wir sind Gottes Standbilder auf diesem Planeten. Der Gedanke ist, dass Menschen an uns sehen können, wer Gott ist. Das ist eine hohe Verantwortung und ein hoher Wert. Die zweite Antwort über den Wert des Menschen müssen wir geben. Du bist wertvoll, weil du von Gott geliebt wirst. Das, was geliebt wird, ist wertvoll. Und das kennt ja, ich behaupte, jeder von uns. Da gibt es ein Möbelstück, da blättert die Farbe ab, das funktioniert nicht mehr so richtig, das kippelt, ein Bein ist da schon irgendwie gerissen, das Holz geplatzt, aber es ist ein Erbstück meiner Oma. Und deswegen ist es wertvoll. Da gibt es einen Teddy, wo der Arm schon halb abgerissen ist und ein Knopfauge hängt raus. Aber das ist der Teddy meiner Kindheit, mit dem ich immer eingeschlafen bin und also in meinem Fall ist es das nicht, aber ich hatte keinen Teddy. Oh. Aber das ist wertvoll, weil es geliebt wird. Da gibt es Kinderzeichnungen, wo man eigentlich nicht genau erkennen kann, was da drauf gemeint war, was das sein sollte. Aber ich kenne noch den Moment, wo meine Tochter zu mir kam und gesagt hat, Papi, das ist... weiß ich nicht, ein Haus, eine Blume, eine Wiese. Wow, schön. Versteht ihr, was ich meine? Es ist geliebt und deswegen ist es wertvoll. Du bist geliebt und deswegen bist du wertvoll. Es hat nichts mit deiner Leistung zu tun, mit deinem Verdienen. Du bist geliebt, weil du von Gott, du bist wertvoll, weil du von Gott geliebt wirst. Diese Liebe hat Gott ein für alle Mal am Kreuz unter Beweis gestellt. Er war bereit, seinen Sohn Jesus Christus für uns am Kreuz sterben zu lassen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er bereit war, seinen einzigen Sohn für uns zu opfern. Für dich und für mich. Das ist was Gewaltiges. Das ist großartig. Jemand hat es mal so ausgedrückt, ohne die Liebe Gottes im Hinterkopf ist es so, als würde ich jeden Tag in einen Gerichtssaal treten und den Richter davon überzeugen, dass ich es wert bin, am Leben zu bleiben. Dass ich etwas wert bin. Jeden Tag gehe ich in diesen Gerichtssaal und ich diskutiere und bringe Argumente vor und sage, ja, aber ich bin doch ein treuer Bürger und ich zahle Steuern und ich helfe mit, den Planeten sauber zu halten, ich kümmere mich um andere und. Jeden Tag in diesem Gerichtssaal. Und jeden Tag wartet man gespannt auf dieses Urteil, wertvoll oder nicht wertvoll. Als Christ ist es so, als wäre ein für alle Mal am Kreuz dieses Urteil gesprochen worden. Du bist wertvoll, weil du geliebt bist. Es gibt gar keine Gerichtsverhandlung mehr. Du brauchst nicht mehr in diesen Gerichtssaal hineinzugehen und irgendwie deinen Wert und deine Würde unter Beweis stellen. Du bist geliebt und deswegen bist du wertvoll. Gott schenkt seinen Sohn Jesus Christus, um für uns zu sterben. Und das macht den Wert und die Würde von dir und von mir aus. Deswegen ist es sinnvoll, Leben zu schützen. Du sollst nicht töten. Bei diesem Gebot ergeben sich natürlich viele andere Themenfelder. Das ist mir bewusst. Wir könnten zum Beispiel über die Todesstrafe reden. Wir könnten über das Töten im Krieg reden. Wir könnten über Mord und Totschlag reden. Auch das differenziert die Bibel. Wir könnten über Selbstmord reden, über Abtreibung. Die Vegetarier unter uns muss ich enttäuschen. Wir können nicht über das Töten von Tieren reden, denn das ist definitiv nicht hier gemeint in diesem Gebot. All diese Themen könnten wir heute aufgreifen. Aber ich möchte noch einen anderen Bereich aufgreifen, der zu diesem Thema gehört und das uns vielleicht viel, viel näher kommt. Schaut, wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, dann ist es nicht so, als würde er einfach sagen, hey, zieh die Boxhandschuhe aus, leg die Knarre aus der Hand. Das ist nur ein Kratzen an der Oberfläche. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 21 bis 22, seine berühmte Bergpredigt, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Hier merken wir in diesem Text, dass Jesus uns ganz unangenehm nahe kommt. Dieses Gebot, du sollst nicht töten, das zitiert er hier, diese Stelle aus 2. Mose Kapitel 20, Vers 13 und wendet das auf uns an und sagt, töten beginnt ja schon viel, viel früher. Das ist eine Entscheidung des Herzens, die weit vorher getroffen wird, nämlich bei Wut und Zorn. Kontrollierte Wut und Zorn sind der Nährboden, das Fundament, wo Töten beginnt. Wenn wir dieses Gebot also so befolgen wollen, wie Jesus es in seiner Bergpredigt sagt, dann müssen wir über Wut reden und über Zorn. Und ich möchte das in drei Schritten tun. Als erstes die Frage beantworten, als bin ich eins zu weit, so. Was ist Wut? Als zweites, wie Wut funktioniert und als drittes, wie wir mit Wut umgehen können. Also erstens, was ist Wut? Man muss von der Bibel her sagen, Wut ist eine zerstörerische Kraft. Da heißt es in Sprüche 6, Vers 34 und 35, ein eifersüchtiger Ehemann schnaubt vor Wut. Und in seiner Rachsucht kennt er kein Erbarmen. Keine Entschädigung, die du ihm anbietest, kein noch so großes Geschenk wird ihn besänftigen. Wut gilt nicht umsonst als Dynamit der Seele. Wut und Jähzorn zerstören Familien. Wut und Jähzorn zerstören Beziehungen. Unkontrollierte Wut bringt so viel Not und Leid in diese Welt hinein und zerstört sogar unseren eigenen Körper. Der Puls geht auf 180, Blutdruck steigt auf 220 zu 130 und Studien zeigen, dass Schlaganfälle oder Herzkrankheiten von Wutausbrüchen herrühren können. Ich bin zwar kein Mediziner, aber das glaube ich sofort. Wutanfälle sind wirtschaftlich schlecht. 66% der Unternehmen aus der Liste der Fortune 500, also die umsatzstärksten Unternehmen dieser Welt, die geben an, dass Maßnahmen gegen häusliche Gewalt sich positiv auf den Umsatz auswirken. Mit anderen Worten, wenn ich Maßnahmen ergreife, um Wut einzudämmen, um diesen Jähzorn und diese Wutausbrüche in Schach zu halten, dann hat das sogar wirtschaftliche Vorteile. Ich bin davon überzeugt, dass heute Morgen hier Menschen sitzen, die das kennen, die das erlebt haben, wie die Wut und der Jähzorn des Vaters oder der Mutter wie ein Orkan durch die Familie geweht haben. Wie sie erlebt haben, wie ungebremst in die Familie hineingeschwappt ist. Und wenn noch Alkohol dazukommt, dann entsteht sehr viel Not und Elend. Unkontrollierte Wut und Jähzorn, eine absolut zerstörerische Kraft. Diese Wut ist gemeint in Jakobus Kapitel 1, Vers 20, denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Wut ist aber mehr als das. Wut, und das kann in der Bibel tatsächlich so ausgesprochen werden, Wut ist gut. Wut hat auch eine gute Kraft. Da heißt es in Epheser 4, Vers 26, die erste Vershälfte, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Mit anderen Worten, Zorn und Sünde sind nicht unbedingt dasselbe. Man kann zornig sein, ohne zu sündigen. Zorn wird sogar immer und immer wieder von Gott selbst ausgesagt, dass Gott ein zorniger Gott ist. Da heißt es in Psalm 7, Vers 7, wer weiß, vielleicht kommt das ja in der neuen Predigtreihe auch noch zur Sprache. Steh auf, Herr, in deinem Zorn und begegne den wütenden Angriffen meiner Feinde. Wach auf und komm mir zu Hilfe, denn du hast ja bereits Gericht angekündigt. Das ist ein Gebet, das der Charakterzug Zorn in Gott ihn dazu motiviert, einzugreifen. Der Beter appelliert an den Zorn Gottes und sagt: Gott, ich weiß, dass du auch zornig sein kannst und deswegen greif ein. Lass dich von deinem Zorn mobilisieren, in Bewegung versetzen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass immer dann, wenn etwas, das ich liebe, angegriffen wird, dann kann das Zorn und Wut, man kann das auch beschreiben und im Hebräischen sind das zum Teil sogar dieselben Worte, Eifersucht auslösen. Und in guter Form ist das eine Kraft, wo ich eine Beziehung verteidige, wo ich etwas, was mir lieb und wertvoll und teuer ist, beschützen möchte. Das ist die gute Kraft, die gute Form von Wut und Zorn. Jetzt sehen wir diese zwei Komponenten von Wut und Zorn. Wie unterscheiden wir die? Wie differenzieren wir? Und da kommen wir zu dem zweiten Punkt, nämlich wie funktioniert Wut? Und wenn wir das herausfinden, können wir auch dann darüber reden, wie wir damit umgehen können. Wie funktionieren Wut und Zorn? Bei Wut und Zorn gibt es einen elementaren Grundsatz und der ist ganz, ganz wichtig, dass wir das aufnehmen. Nur da, wo Liebe ist, kann es auch Wut und Zorn geben. Immer. Da, wo Wut und Zorn sind, ist auch Liebe. Ich möchte gleich erklären, warum das so ist. Wut und Zorn sind die Kräfte, eben die frei werden, wenn etwas, das ich liebe, angegriffen wird. Genauso ist es auch bei Gott. Wenn die Sünde seine Schöpfung angreift, wenn Gott den Menschen als sein Gegenüber geschaffen hat und die Sünde versucht, diese Beziehung zu zerstören, den Menschen zu trennen von Gott, ihn wegzureißen von Gott, von seinem Schöpfer, der ihn so sehr liebt, dann löst das Zorn und Eifersucht und einen heiligen Zorn, kann man sogar sagen, bei Gott aus. Es gibt also Dinge, die uns sogar zornig machen müssen. Johannes Chrysostomus, Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, hat es so ausgedrückt. Wer ohne Grund wütend ist, sündigt. Wer mit einem Grund nicht wütend ist, sündigt auch. Es gibt gute Gründe, die uns wütend machen müssen. Lüge, Ungerechtigkeit, Diskriminierung. Das sind Dinge, die uns wütend machen sollten. Das wäre gut, wenn das Wut und Zorn in uns auslöst und wo wir sagen, so geht das nicht weiter. Das kann ich nicht einfach so stehen lassen. Das ist der Mechanismus, der hinter Wut und Zorn steckt. Es wird etwas verteidigt, was wir lieben. Die Frage ist, ob es nun guter oder schlechter Zorn ist, entscheidet sich daran, was ich denn liebe. Was ist es denn, was ich da verteidigen will? Ein Kind steht vor mir zum Beispiel und redet respektlos mit mir. Ich werde wütend. Warum? Vielleicht ist mir mein Respekt ganz besonders wichtig. Es gibt auch eine gute Art, wütend zu werden, denn Respektlosigkeit ist nicht gut und das ist falsch. Aber wenn es mir nur darum geht, respektiert zu werden, ist es eine falsche Wut. Verstehen wir den Unterschied? Dieser Mechanismus steckt dahinter. Und die Bibel nennt das genau das Grundproblem von uns Menschen. Das ist das Problem, dass wir Dinge lieben und als absolut stellen, die wir Dinge, die eigentlich gut sind, zu dem Besten erheben. Unser Ego. Geld ist neutral. Es ist eine gute Sache, mit wo ich gute Dinge tun kann. Aber wenn das zum Besten erhoben wird und jemand das angreift, löst das Wut in Form von zerstörerischer Kraft aus. Sicherheit, Beziehungen, Karriere, all das. Wenn das jemand angreift, dann werden wir wütend und zornig mit zerstörerischen Folgen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich unterwegs bin, vielleicht, das wird euch sicher nicht so passieren, aber mir passiert das ab und zu. Ich bin unterwegs und auf der Geschwindigkeitsbegrenzung steht 80 und jemand fährt 75. Vor mir. Oder? Dann steigt's auf. Man wird sauer. Interessanterweise, wann wird man sauer? Wenn ich mir zu wenig Zeit für meine Fahrt eingeplant habe. Wenn ich irgendwo dringend sein muss und ich habe mir zu wenig Zeit eingeplant. Warum macht mich das sauer? Weil ich nicht als jemand gelten möchte, der unpünktlich ist. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mir zu wenig Zeit für die Fahrt eingeplant habe. Zu wenig Puffer. Wenn ich ganz entspannt unterwegs bin, dann reizt mich das überhaupt nicht so. Dann sage ich, na, das ist bestimmt wieder ein Deutscher, der Angst vor den Schweizer Blitzern hat oder irgendwie so. So ganz entspannt, gell? Wir verteidigen etwas, was wir lieben und dann entsteht eine zerstörerische Wut. Wenn wir diesen Mechanismus jetzt verstanden haben, dann können wir darüber reden, wie wir mit Wut umgehen können. Wie kannst du mit Wut umgehen? Und wie kannst du mit Wut umgehen, die dir begegnet? Im Geschäft, bei den Nachbarn, in deiner Familie Und dazu möchte ich uns drei Schritte geben. Der erste Schritt lautet zugeben. Zugeben, und da haben Christen ein besonderes Problem, glaube ich. Denn so das Idealbild eines Christen, so der Phantomchrist, so diese nebulöse Gestalt, der wir manchmal so nacheifern wollen, der ist nie sauer. Ich bin nicht wütend, ich bin ein leidenschaftlicher Mensch. Ich bin nicht sauer, ich mache mir nur Sorgen. Zugeben, dass man wütend ist und zornig geworden ist, ist der Grundstein. Denn wer diese Emotion verneint oder sie sogar ablehnt, der wird niemals auch die positiven Kräfte spüren, die ja Wut auch mitbringt. Und er wird den zerstörerischen Kräften ausgeliefert sein. Der erste Schritt heißt also zugeben. Der zweite Schritt, sowohl wenn bei dir Wut aufsteigt, als auch wenn dir Wut entgegenkommt, analysieren. Was passiert da? Was ist hier gerade los? Man kann sagen, Wut passiert nicht einfach, sie erzählt dir, was passiert ist. Was ist es, was ich hier gerade verteidigen möchte? Was ist es, was mir so wertvoll erscheint, dass wenn es attackiert wird, der mich derart wütend macht? Was liebe ich so sehr, dass ich bereit bin, voller Wut und Zorn zu sein, wenn es attackiert wird? Jedes Mal, wenn du wütend wirst, sagt das dir etwas über dich selbst, über dein Inneres, über deine Prioritäten. Analysieren, was passiert da mit mir? Der dritte Schritt heißt absorbieren. Und absorbieren, da möchte ich mir ein Beispiel von Timothy Keller ausleihen, der das in ganz wunderbarer Art und Weise darstellt. Er erzählt, wie das so ist beim Elternwerden. Man bekommt ein Kind und man ist total begeistert und ist so ein süßes Baby. Und dann beginnt man zu investieren, oder? Dann schreit das Kind und du bleibst die ganze Nacht wach. Du kommst mit so Augenringen auf die Arbeit und weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Du musst Windeln wechseln. Und das sind nicht saubere, hygienisch nach Zitrus duftende Windeln, sondern das sind ganz üble Tretminen, die du da wechseln musst. Und dann kommen die Krankheiten dazu und so weiter. Aber dann werden die Kinder größer und du investierst immer noch. Jetzt vielleicht nicht mehr so sehr, du strapazierst vielleicht nicht mehr so sehr deine Geruchsrezeptoren in der Nase, aber deine Geduld wird auf die Folter gespannt. Du investierst Geld und Zeit und ganz viel Energie in dieses Kind. Und du investierst und gibst dich rein. Und du fährst es in jeden Verein und was weiß ich nicht alles. Du lernst es einmal eins und all diese Dinge, oder? Du investierst und investierst. Und dann steht der Teenie vor dir und sagt, weißt du was? Ich habe das Gefühl, ihr habt mich nie wirklich geliebt. Eigentlich seid ihr die schlimmsten Eltern, die es gibt. Vom Thomas, die Eltern sind 1000-mal cooler als ihr. Ich hasse dich. Ich würde am liebsten woanders wohnen. Wenn solche Sätze fallen, dann tut das richtig weh, oder? Also meine Kinder sind noch klein, ich weiß nicht, was mir noch bevorsteht. Aber wenn solche Sätze fallen, dann kann das eine ganze Menge Wut und Zorn in dir auslösen. Und du kannst anfangen zu diskutieren und sagen, wenn du wüsstest, was ich investiert habe in dein Leben, wenn du wüsstest, was ich aufgehoben habe, ich habe meine Karriere geopfert für dich und jetzt sagst du mir so etwas. Und du hast natürlich mehr Erfahrung als der Teenie. Du hast 20, 30 Jahre mehr Erfahrung im Diskutieren und den anderen fertig machen. Wahrscheinlich gewinnst du die Diskussion, du hast die meisten Argumente auf deiner Seite, aber der Beziehung wird das nicht gut tun. Und so stehen beide da und schreien sich an und die Wut explodiert in diesem Raum und keiner gewinnt. Die Beziehung geht immer weiter auseinander. Jetzt geht es darum, Wut zu absorbieren. Wie können wir das? Nur indem wir verstehen, dass das unsere Geschichte mit Gott ist. Wir sind der Teenie, der vor Gott stand und sagt, ich hasse dich, ich will nichts mit dir zu tun haben, halt dich raus aus meinem Leben. Das ist die Geschichte der Bibel. Gott sendet seinen Sohn Jesus Christus für deine und für meine Sünde und er stirbt qualvoll am Kreuz, während die Leute vor ihm stehen, ihn auslachen, ihn anspucken, heißt es da, mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, so eine lächerliche Witzfigur, die da am Kreuz hängt, wie kann ich an dich glauben? Steig doch herab vom Kreuz, wenn du der Sohn Gottes bist. Beweise doch, dass du die Wahrheit sagst. Mit so einem Gott will ich überhaupt nichts zu tun haben. Und sie wenden sich voller Spott und Hohn Jesus gegenüber von ihm ab. Das ist unsere Geschichte. Vielleicht ist das deine Geschichte. Tausende und Abertausende Millionen von Menschen sagen das bis heute. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Und doch ist das Kreuz der Ort, wo Gott unsere Wut absorbiert, auf sich nimmt, dafür bezahlt und dafür stirbt. Wenn ich als Elternteil, der ich jetzt in diesem Gespräch mit meinem Teenie bin, das verstanden habe, dann kann ich Wut genauso absorbieren. Dann kann ich vor Gott mir bewusst machen, in Gott habe ich alles, was ich brauche. Wenn mein Teenie mich jetzt so attackiert, wenn mein Kind mir sowas an den Kopf wirft, dann macht das meinen Wert als Mensch nicht kleiner, meinen Wert als Mutter oder als Vater. All das kann nicht berührt werden von so einer Wutattacke. Denn Gott hat bewiesen, dass ich wertvoll bin. Angenommen durch ihn am Kreuz auf Golgatha von seinem Sohn. Das ist der Beweis. Und wenn ich meine Sicherheit festmache am Kreuz, dann kann ich Wut absorbieren. Und genauso wie Gott zu meinem motzenden Kind sagen, ruhig und gelassen, das ist nicht die Wahrheit. Ich liebe dich und das weißt du. Auch wenn ich viele Fehler gemacht habe, aber ich möchte das Beste für dein Leben. Das ist nicht die Wahrheit. Lass uns aufeinander zugehen. Ich möchte dir vergeben und ich hoffe, du kannst mir vergeben. Lass uns an unserer Beziehung festhalten. Nur so kann man Wut absorbieren. Nur so kann aus diesem wutentbrannten Streitgespräch wieder Harmonie werden und eine echte Beziehung entstehen. Wut absorbieren durch das Kreuz von Jesus Christus. Gehe diese drei Schritte, wenn du morgen wieder in den Alltag startest. Vielleicht hast du einen Chef, einen Arbeitskollegen, einen Ehepartner, ein Kind, einen Nachbar, der dir immer wieder mit Wut begegnet. Gib zu, dass dich das wütend macht. Analysiere, was möchte ich hier verteidigen? Was wird hier gerade angegriffen? Welcher Boden wird hier gerade unter meinen Füßen weggezogen, dass mich das so sauer macht? Absorbiere, weil du verstehst, dass du auf dem sichersten Boden stehst, den es gibt, Jesus Christus selbst. Da steckt Kraft drin. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 38, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das kannst du sein. Durch die Kraft des Heiligen Geistes kannst du das sein. Wenn du morgen wieder in den Alltag gehst, nach Zürich oder Umgebung, ich weiß nicht, wo du zu Hause bist, dann kannst du so jemand sein. Und die Leute werden sich am Kopf kratzen und fragen, was ist mit diesem Menschen los? Wut wird dort absorbiert. Normalerweise leben wir in einer Welt von Rache und Vergeltung. Wir leben in einer Welt voller Wut. Das zeigen die Balkankriege in den 90er Jahren. Zum Teil auf Jahrhunderte alte Familienfäden gehen diese Konflikte zurück. Rache. Wir können Menschen sein, die du sollst nicht töten, wirklich leben und das auf einer viel tieferen Herzensebene in die Tat umsetzen. Ich möchte für uns alle, die wir heute hier in diesem Raum sind, beten, dass Gott uns dafür Kraft gibt. Und jetzt habt ihr schon so lange gesessen. Wer möchte, darf gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir sind auf dich angewiesen und darauf, dass du uns hilfst, dein Gebot in die Tat umzusetzen. Du bist unser Gott. Herr Jesus, und ich möchte dich bitten, dass du für meine Geschwister, die dich kennen, für mich persönlich, für jeden Besucher, der heute Morgen hier ist, Herr, dass du uns hilfst zu verstehen, auf welchem Boden wir eigentlich stehen. Danke für das Kreuz. Danke, dass wir nichts verteidigen brauchen, weil wir in dir schon alles haben. Und ich möchte dich so bitten, dass wir Menschen sind in dieser Gesellschaft, die Wut und Zorn absorbieren, die wie ein Wellenbrecher diese Kraft zerstören und zum Erliegen kommen lassen. Wir brauchen aber deine Kraft dafür, Herr. Und darum möchte ich beten. Amen. Amen.